auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Achter Spieltag der Futsal Liga West und den nehmen wir jetzt auseinander hier am Futsal Dienstag auf meinsportpodcast.de, hier im Rahmen von Sportplatz, unserer täglichen, werktäglichen aktuellen Sendung. Mein Name ist Malte Asmus und unser Futsal-Experte Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Hallo Heinz-Peter.
Ich grüße dich, Malte.
Da war einiges los am Wochenende in der Futsal-Liga West. Der Klassiko zwischen Holzpfosten Schwerte und UFC Münster, den gab's. Da gab's noch das Duell zwischen den Black Panthers und den Panthers aus Köln, das Verfolgerduell. Und Sennestadt hat sich die Herbstmeisterschaft gesichert. Also es gibt einiges, über das wir ja sprechen müssen, zu dem wir einige der Beteiligten dann aus der Liga auch hören. Und wir hören zunächst mal den Co-Trainer der Holzpfosten Schwerte, Joel Ahrens, zum 4:3-Sieg seiner Mannschaft über den UFC Münster.
War natürlich wieder ein bissiges Klassiko, was wir aber dann letzten Endes verdient für uns entschieden haben. Wir kamen am Anfang nicht so ganz ins Spiel rein und haben uns vielleicht auch ein bisschen schwer getan mit vielen neuen Dingen, die wir jetzt natürlich auch mit einem neuen Trainer versucht haben, direkt umzusetzen. Aber unterm Strich hat das echt schon richtig gut geklappt. Und wir haben natürlich jetzt einerseits die 3 Punkte mitgenommen, andererseits aber auch dann wieder weitere Beratungsschwerpunkte für die Woche. Und von daher ist das für unsere Entwicklung gut. Und ja, geht jetzt weiter nächste Woche gegen Mülheim, wo wir auf jeden Fall auch gewinnen wollen. Und dann ist die Hinrunde schon vorbei, wobei wir ja dann auch am 22.12. noch quasi das Nachholspiel gegen Düsseldorf haben. Ja, und dann hoffen wir, dass wir am Ende der Saison auf Platz 3, also nicht am Ende der Saison, am Ende der Hinrunde auf Platz 3 sind und dann über Weihnachten alle Kräfte bündeln können, um nächstes Jahr nochmal anzugreifen.
Hans-Peter, der Klassiko, also von Holzpfosten Schwerte gewonnen. 4-3, das klingt wirklich spannend, das klingt nach Klassiko.
Da hast du vollkommen recht. Nichts anderes wollte ich dazu auch sagen jetzt als Einstieg. Ein echter Klassiko, auch vom Ergebnis, vom Spielverlauf. Ja, ich denke, die Zuschauer wurden mitgenommen in der Halle. Es Münster erst geführt, dann zurückgelegen, 4-2 nochmal rangekommen auf 4-3 am Ende, aber das Ding doch nicht mehr irgendwie unentschieden gestalten können. Insofern spricht die Bilanz, was die Ergebnisse des Klassiko insgesamt angeht, zumindest was die letzten 5 Spiele angeht, die konnte ich nachrecherchieren, jetzt auch eine deutliche Sprache mit 4-1 für die Pfosten. Die graue Eminenz der Pfosten hat am Ende des Tages dafür gesorgt, vor allen Dingen die graue Eminenz, nämlich mit Klems, Oldenburg und Nepken als Torschützen, dass das Ding positiv Richtung Holzpfosten verlief. Es waren angenehmer Dreier für die Holzpfosten, die ja noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben und jetzt gegen den WSV noch mal ein Stück mehr Punkte einsammeln können, um da oben einfach dran zu bleiben, um die Mannschaften, die da oben eben positioniert sind, ein Stück weit unter Druck zu setzen. Sie gewinnen viele enge Spiele in dieser Saison, die Holzpfosten, ist mir auch aufgefallen. Sie haben Black Panthers Bielefeld gewonnen, sie haben jetzt den Klassiko mit 4-3 gewonnen. Black Panthers Bielefeld war 6-5, auch nach einem Rückstand. Sie haben nur gegen den WSV seinerzeit 2-1 verloren, das war auch ein ziemlich enges Ding, aber sie haben 0-0 auch gegen die Kölner gehalten. Also von daher sind sie richtig gut unterwegs, sie haben sich richtig reingebissen, reingearbeitet in diese Liga. Der Start war ja eher suboptimal und beim UFC muss ich sagen, die haben mich wirklich positiv überrascht in diesem Game. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie so ein enges Spiel gegen die Pfosten abliefern können. Darauf kann man aufbauen, natürlich kann man sich dafür nichts kaufen in Form von Punkten. Aber trotz allem kann man auf der Leistung aufbauen und auch das kann einen Schub geben im Abstiegskampf, weil im Abstiegskampf befindet sich der UFC Münster, auch wenn man es sich kaum vorstellen kann in dieser Saison. Sie müssen aufpassen, dass nach unten nicht der Super-GAU passiert, aber sie haben eine gute Leistung in Schwerte gezeigt, leider keine Punkte geholt, aber darauf kann man aufbauen, wie ich gerade schon sagte. Und jetzt geht es gegen den Wuppertaler SV zu Hause am letzten Spieltag vor der Winterpause. um drei ganz, ganz wichtige Punkte.
Und die Wuppertaler, die waren am Wochenende auch im Einsatz, haben einen Punkt geholt gegen einen der direkten Konkurrenten des UFC Münster, Fortuna Düsseldorf nämlich. Die sind ja punktgleich mit 8 Punkten jetzt nach diesem Spieltag mit den Münsteranern. 2:2 Wuppertal gegen Düsseldorf. Wir hören Armin Catani, den Trainer der Wuppertaler.
Ja, es war bis zum Schluss ein sehr spannendes und hart umkämpftes Spiel auf beiden Seiten. Wir sind nicht mit den besten Voraussetzungen ins Spiel gegangen. Uns haben 3 Spieler gefehlt. Und aktuell sind wir irgendwie vom Pech verfolgt. Wir kassieren das 0:1 nach einem abgefälschten Schuss aus 18 Metern. Das 1:2 fällt, nachdem wir ein 2-gegen-1 Konter laufen, es versäumen, das Tor zu machen und im direkten Gegenzug ein Eigentor erzielen. Außerdem verletzt sich Erkocevic nach 10 Minuten und in der zweiten Halbzeit kommt noch eine zweite Verletzung dazu, sodass wir in den letzten 10 Minuten gefühlt mit 5 Spielern zu Ende spielen. Es hätten beide Mannschaften gewinnen können, die Chancen waren auf beiden Seiten da, aber aufgrund des Spielverlaufs und der Kadersituation und des Spiels, was wir gemacht haben, bin ich mit dem Punkt sehr zufrieden.
Ja, aber trotz allem kann der WSV insofern zufrieden sein, als dass man die Düsseldorfer auch auf Distanz gehalten hat. Also der Abstand ist gleich geblieben. Man hat aktuell noch 4 Punkte Vorsprung. Die Düsseldorfer, auch wenn sie denn das Nachholspiel gegen die Schwerte, also gegen die Pfosten aus Schwerte gewinnen sollten, kommen sie trotzdem bei gleicher Spielanzahl nicht auf 12 Punkte. Die Rahmenbedingungen waren nicht so ideal, wie Armin erzählt. Also von daher, am Ende des Tages muss man wahrscheinlich zufrieden sein, dass man da einfach unentschieden gespielt hat. Das ist übrigens schon das 3. Unentschieden des WSV in dieser Saison. Spricht auch für eine Stabilität. Wenn enge Spiele am Start sind, dann ist man so stabil, dass man dann wenigstens einen Punkt holt. Und das hilft ja dann am Ende auch in Bezug auf den direkten Vergleich. Also ich denke schon, dass die Freude über diesen Punkt am Ende doch mehr überwiegt als die Enttäuschung, dass man vielleicht nicht das Ding gewonnen hat, zumal es ein Heimspiel war und zumal man ja auch als leichter Favorit in diese Partie gegangen ist. Jetzt geht's, wie gerade schon gesagt, gegen den UFC Münster. Da kann man sich weiterhin stabilisieren. Fortuna Düsseldorf hat auch schon zum zweiten Mal unentschieden gespielt in dieser Saison. Einen Punkt in Wuppertal mitzunehmen, tut der Mannschaft sicherlich ganz gut. Letzte Woche gab es kein Spiel, das ist ja verlegt worden auf den 22.12. Davor lief es nicht ganz so gut. Die Tabelle, muss man allerdings sagen, lügt aktuell etwas. Zumindest die Tabelle, die man im Netz bei FUPA finden kann. Da wird das Torverhältnis zugrunde gelegt und Fortuna Düsseldorf auf Rang 6 geführt oder ist auf Rang 6 geführt. Es zählt aber der direkte Vergleich und Fortuna Düsseldorf ist punktgleich mit dem UFC Münster und mit dem PCF Mülheim und hat unter diesen 3 Mannschaften den schlechtesten direkten Vergleich. Insofern stehen die Düsseldorfer aktuell auf dem 1. Abstiegsplatz und sie können und sie müssen in der kommenden Woche gegen die Black Panthers Bielefeld ja einiges an Boden gut machen. Sie haben noch 2 Spiele in diesem Jahr in der Hinterhand, also können theoretisch noch 6 Punkte holen, können sich also ein bisschen punktemäßig erholen und sich hinten rausspielen. Aber gegen die Black Panthers Bielefeld wird es am kommenden Wochenende, trotz des Ergebnisses, was die Black Panthers gegen die Kölner geholt haben an diesem Wochenende, mit Sicherheit nicht ganz so leicht.
Na, dann gucken wir auf das Spiel doch auch mal. Die Black Panthers haben die Hütte voll gekriegt, mit 0:9 gegen die Panthers verloren. Aber dieser Spielstand, der am Ende dabei rauskommt, der täuscht so ein bisschen über den richtigen, wirklichen Spielverlauf hinweg. Und das können auch Christoph Ruschenpöhler von den Kölnern und Goran Novakovic von den Black Panthers bestätigen.
Das Ergebnis von 9:0 ist durchaus deutlicher, als das Spiel über Strecken der Spielzeit war. In einer unspektakulären ersten Halbzeit hatten wir durchaus die eine oder andere Chance, in Führung zu gehen, aber die beste Gelegenheit hatte Bielefeld mit einem Innenpfostenschuss von Hakim Aytan. Kurz vor der Halbzeit spielt sich dann aber eine von 2 entscheidenden Szenen des Spiels ab. Nach einem schönen Spielzug taucht Lukas Sepp allein vom Torwart aus, spielt diesen aus und wird dann von Hakim Aytan am Torschuss ins leere Tor gehindert. Die rote Karte und ein 6-Meter ist die Folge. Marvin Buss verwandelt diesen souverän und damit gehen wir mit 1:0 in die Halbzeit. Kurz nach der Halbzeit gibt es dann nach einem vermeintlichen Handspiel in unserem 6-Meter-Raum Strafstoß für Bielefeld, den Schreiber Fernandes dann aber überragend hält, was letztendlich die zweite entscheidende Szene in diesem Spiel war, weil danach die Bielefelder Moral schon etwas gebrochen war und sie dann sehr wild agierten, was wir bis zum Ende eiskalt aber auch ausgenutzt haben und somit das hohe Ergebnis von 9 zu 0 zustande kommt. Zu betonen ist wieder, dass wir in der Defensive hervorragend gestanden haben und gegen eine der besten Offensivteams der Liga die Null gehalten haben.
Ja, das Ergebnis ist natürlich nicht zufriedenstellend. Ist ja auch kein Wunder bei einem 0 zu 9. Aber mit dem Spiel ja bis zur 25. Minute sogar sehr zufrieden. Also wir haben das in der Defensive wirklich überragend gemacht, aber leider vielleicht ein bisschen zu sehr reagiert als noch agiert. Obwohl bis zu dieser 19. Minute, wo wir dann auch Hakim Aytan mit einer roten Karte wegen Notbremse verloren haben und die Kölner dann zum 1-0 getroffen haben, hatten wir dann ja auch noch die Führungschance durch Hakim mit dem Innenpfosten. Gehen wir damit 1-0 in Führung oder machen wir in der 25. Minute durch unseren Handsechsmeter das 1-1? Wäre durchaus mehr möglich gewesen, aber hätte der Hund nicht geschissen, hätte ein Hasen gefangen. Und so ist der Sieg auf jeden Fall von Köln auch verdient, sicherlich. Anders als im letzten Spiel, letzte Saison beim 4 zu 3 in Köln, wo wir verloren haben, da waren wir die absolut tonangebende Mannschaft. Das war dieses Mal nicht der Fall. Köln geht schon als verdienter Sieger vom Platz. Nur das hohe Ergebnis spiegelt nicht das Spielgeschehen wider. Dieser vergebene Handsechsmeter war dann schon so ein kleiner mentaler Downer für die Jungs, weil direkt im Gegenzug gab es dann in einer kurzen Zeit schon drei Gegentreffer. Und da war das Spiel dann leider gegessen.
Ja, 0 zu 0 am Ende. Eine ziemlich heftige Pleite für die Black Panthers. Die beiden Beteiligten haben es gesagt. Also 25 Minuten eigentlich mehr oder weniger auf Augenhöhe, aber es gab so zwei Knackpunkte im Spiel: den Strafstoß und ja, den Platzverweis. Das war dann der Genickbruch.
Ja, genau so ist es. Und Sie sagen es ja auch unisono: Bus verwandelt, wie Christoph Rüschenpüller es sagt, dann auch den Foulelfmeter, der von Hakim Aytan verursacht wurde. Und der dann auch mit Rot vom Platz fliegt. Und wir alle wissen, wie wichtig Hakim Aytan für die Mannschaft der Black Panthers Bielefeld ist. Verwandelt den zum 0 zu 1 kurz vor der Halbzeit. Sonst wäre es wahrscheinlich mit dem 0-0 in die Pause gegangen. Dann hat man noch einen der wichtigsten Spieler verloren. Und dann verschießt man selber noch einen 6-Meter. Also einen 6-Meter macht man beim Futsal eigentlich zu 90%, würde ich mal schätzen, rein. Aber ich habe Rainer Schreiber-Fernandes bei den deutschen Meisterschaften gegen den HFC Hamburg gesehen. Er hat auch einen 6-Meter gehalten. Unfassbar. Auch da ist er schwer zu bezwingen. Nicht umsonst haben die Kölner die beste Abwehr. Entschuldigung, das haben sie auch in diesem Spiel wieder unter Beweis gestellt. Und am Ende deutlich mit 9 zu 0 gewonnen und haben die Black Panthers Bielefeld auch ein bisschen unter Wert geschlagen. Aber trotz allem muss man klar sagen, gegen die Black Panthers Bielefeld sich keinen zu fangen, das ist schon eine herausragende Leistung. Nicht umsonst haben die Kölner, wie gerade schon gesagt, die beste Defensive der Liga. Sie haben ihre Krise bewältigt. Die spielen jetzt zu Hause gegen den FC Schwerte und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da weitere 3 Punkte geben wird. Die Black Panthers Bielefeld, ich habe mir die Frage gestellt, haben sie zum allerersten Mal überhaupt kein Tor in einem Futsalspiel geschossen? Weil kann mich nicht erinnern, dass sie jemals mit keinem geschossenen Tor vom Platz gegangen sind. Sie haben sich 9 Gegentore gefangen, aber irgendwie war das Spiel trotzdem knapp, obwohl es am Ende so hoch ausging. Es hätte durchaus auch zumindest bis zur 25. 30. Minute anders laufen können. Okay, jetzt spielen sie gegen Fortuna Düsseldorf, haben wir gerade auch schon angesprochen. Aber ich glaube, Goran hat auch noch ein bisschen was in Bezug auf die Spielerproblematik zu
Hören
sagen.
Wir mal rein. Das ist nämlich ein größeres Problem, was ihn da plagt.
Speziell hier in diesem Gebiet ist so, dass nächstes Wochenende, wo die meisten eigentlich spielfrei haben, bei uns komplett alles angesetzt ist. Und die Kreise und Bezirke, die keine Spieltage haben, setzen dann ihre Westfalenpokale und Kreispokale an. Und dadurch stehen wir nächste Woche gegen Düsseldorf, aufgrund auch noch der Sperre von Hakim und noch einer vierten gelben Karte, dann insgesamt nur 2 Spieler zur Verfügung. Das ist, glaube ich, Sennestadt letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch mal passiert, wo die eine doofe Konstellation in den Pokalen hatte, genau über dieses Wochenende immer. Wo die ja der FLVW halt die Spiele dann komplett auf den Samstag terminiert. Da stehen mir jetzt auch nur 2 Spieler zur Verfügung. Und wir werden natürlich trotzdem alles dran setzen, das Spiel nicht abzusagen und gucken, was wir da machen können. Aber jetzt schon mal die Vorwarnung an unsere Mitkonkurrenten, dass das nichts mit Wettbewerbsverzerrungen ist oder sonst irgendwas. Das ist unfassbar, dass sogar die Mannschaften, die wo unsere Jungs halt draußen spielen, einfach alle gegeneinander spielen. Das ist schwierige Situation. Und Ja, aber wir werden alles dran setzen, da noch eine Mannschaft aufs Parkett zu bekommen. Und auch wenn ich mir das Trikot noch anziehen muss. Ja, und falls das tatsächlich so ist, dass es in Westfalen nur so der Fall ist mit dieser Terminierung, müsste man zukünftig überlegen, in den nächsten Jahren zumindest das Wochenende dann aus der Terminierung eventuell rauszunehmen. Aber da sieht man auch, dass dann der Futsal in Deutschland halt noch nicht so weit angekommen ist, wie zum Beispiel jetzt auch bei den Panthers Köln, die ja auch, wo kein Spieler dann halt mehr diese Doppelbelastung hat und alle nur noch Futsal spielen. Das ist in den meisten Mannschaften in Deutschland halt noch nicht der Fall.
Ja, diese Ansetzung mit dem in Anführungsstrichen richtigen Fußball, diese Terminkollision für den Futsal natürlich absolutes Gift.
Ja, ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man aber auch froh sein, dass sehr viele Fußballspieler mittlerweile den Weg zum Futsal gefunden haben und einfach parallel diese beiden Sportarten ausüben, weil sie ja nun mal eben auch ja ein Stück weit zusammengehören und weil man sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite für die jeweilige Sportart eine ganze Menge mitnehmen kann, vor allen Dingen beim Futsal für den Fußball draußen. Ich kann ihn verstehen. Ich glaube, in diesem Fall ist es einfach nur unglücklich gelaufen. Also manchmal steckt ja auch so ein klein bisschen ja, Boshaftigkeit hinter gewissen Entscheidungen auf fußballerischer Ebene, wenn es um Futsal geht. Aber in diesem Fall ist es, glaube ich, einfach nur unglücklich. Ja. Vielleicht kriegt man es ja hin, dass man das Spiel mit der Fortuna gemeinschaftlich verlegen kann. Ich denke, die Fortuna möchte gerne spielen. Andersherum ist man natürlich vielleicht ganz dankbar, wenn die Black Panthers nicht mit ihrer besten Truppe anreisen. Aber wenn es irgendwie geht, sollte man vielleicht gucken, dass man da eine einvernehmliche Lösung findet.
Da wird sicherlich irgendwas möglich sein. Drücken wir mal die Daumen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und jetzt gucken wir noch auf den nächsten Gegner der Panthers aus Köln. Die haben sich ja, wie gesagt, warm geschossen gegen die Black Panthers. Und im Prinzip können sie gleich da weitermachen, denn der FC Schwerte wird der nächste Gegner der Kölner sein. Die Kölner spielen zu Hause und Schwerte hat auch gegen die Bonner Lions an diesem Wochenende nicht punkten können, bleiben weiter mit 0 Punkten am Tabellenende. 5-7 verlieren sie gegen die Bonner.
Ja, das war's. Also ich denke, das war dann der endgültige Feierabend, wenn sie das Spiel gewonnen hätten gegen die Bonner. Und es war echt ein enges Spiel. Sie haben zwar nur einmal geführt, 4-3, aber es ging immer hin und her, Bonn 1-0 in Führung, 1-1, 2-1, Bonn 2-2, 2-3 und so weiter. Bis zum 5-5 war es ein super ausgeglichenes Game. Dann hat Brause noch zweimal getroffen, der für die Bonner übrigens insgesamt 5-mal getroffen hat und eine Vorlage abgeliefert hat zum 5-6 und 5-7. Das war in der 37. Minute, ja, und dann war das Ding dann wirklich entschieden. Die Bonner haben auch noch eine rote Karte verkraften müssen, Angelo Lopez. Und sie haben sie verkraftet, sie haben das Spiel trotzdem gewonnen. Zu erwähnen ist auch noch Tock, der 4 Vorlagen geliefert hat. Und wie ich gerade schon gesagt habe, für den FC Schwerte sind meiner Meinung nach zumindest jetzt die Lichter ausgegangen. Ich denke nicht, dass sie da noch angreifen können, was den Klassenerhalt angeht. Aber trotzdem habe ich eine inständige Bitte an den FC Schwerte. Bitte Jungs, spielt weiter, auch wenn es hart ist, auch wenn es sicherlich noch die ein oder andere deftige Niederlage geben wird. Es ist extrem wichtig, dass auf diesem Niveau keine Spiele ausfallen, dass eine Saison vernünftig und reibungslos zu Ende geht und dass nicht irgendwo so ein Paragraph steht mit einer Spielwertung 5-0 für irgendjemanden. Da hat keiner was von. Also von daher kann ich da nur an euch appellieren. Ich weiß, es ist nicht ganz easy, dann Richtung Köln zu fahren, um zu wissen, oh Gott, da kriegen wir vielleicht 15 oder 20, weil die 100 Gegentore sind auf jeden Fall durchaus möglich am kommenden Wochenende. Im Moment haben sie 80 Gegentore. Mhm. Ja, und die Bonner haben die letzte Chance genutzt. Sie haben den Anschluss gehalten, stehen jetzt bei 5 Punkten. Da gibt es sicherlich noch eine gewisse Lücke. Und die nächsten beiden Spieltage sind auch eher suboptimal, was die Gegner angeht, zumindest was das Punktesammeln gegen diese Gegner angeht, nämlich einmal den MCH aus Sennestadt und am 10. Spieltag, das ist der erste Spieltag im Januar, ich glaube am 12. Januar geht es dann weiter, gegen die Kölner. Da ist wahrscheinlich nicht ganz so viel drin, insofern ist der Sieg umso höher zu bewerten.
Und für den PCF Mülheim, der ja noch vor den Kölner, über den Bonnern steht, nicht vor den Kölnern, aber vor den Bonnern steht in der Tabelle, da war an diesem Wochenende dann auch nicht viel zu holen. So Gast bei dem FC MCH, FC Sennestadt. Die haben sich durchgesetzt. Die haben mit 8-0 gegen Mülheim gewonnen, die Herbstmeisterschaft eingetütet. Und weil du vorhin gesagt hast, Hans-Peter, bei Schwerte, da gehen die Lampen aus. Bei Bielefeld oder bei Sennestadt, da sind die Lampen wahrscheinlich jetzt erstmal alle an. Obwohl, dürfen die feiern?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, Sie haben die Lampen nicht am Leuchten. Ne? Also, nein, klar, dürfen Sie schon ein bisschen feiern. Aber ich glaube, Sebastian Rauch wird sehr darauf achten, dass die Jungs nicht zu viel feiern, damit sie einfach weiter konzentriert arbeiten, damit sie nicht abgelenkt werden. Sie haben die Herbstmeisterschaft jetzt im Sack, die ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Aber trotz allem wollen sie natürlich Punkte sammeln, Punkte sammeln, Punkte sammeln. Sie wollen mindestens am Ende der Saison Zweiter werden. Aber ich glaube, dass das hervorragende Ziel oder das Ziel, was es zu erreichen gilt, ist nicht nur die Quali für die deutsche Meisterschaft, sondern sie wollen sich den westdeutschen Meistertitel zurückholen, den sie vor 2 Jahren gewonnen haben. Die Kölner haben sie entthront in der letzten Saison. Das wollen sie wieder gut machen, um dann... Und ich glaube, Sebastian Rauch hat auch ein bisschen was zum Spiel zu sagen und Jannis, glaube ich, auch.
Genau, und wir hören erst Jannis und danach hören wir Sebastian Rauch.
Erstmal Glückwunsch den Sennestädter zur Herbstmeisterschaft. Wir sind heute nach Sennestadt gekommen, haben uns bestimmte Dinge vorgenommen, die wir im Spiel durchsetzen wollten, was phasenweise ganz gut geklappt hat. Wir wollten von Anfang an den Gegner in deren Hälfte schon attackieren, damit wir deren Spielaufbau, Spielfluss so schwer wie möglich machen. Es hat phasenweise gut geklappt. Dass Sennestadt natürlich durch ihre Individualität und ihre Stärke und Athletik dann zum Torabschluss kommt in 20, 40 Minuten, ist völlig normal. So, dass in der ersten Halbzeit 4 Tore erzielen konnten, in der zweiten auch nochmal 4 Tore erzielen konnten. Bei dem einen oder anderen Tor haben wir uns ein bisschen unglücklich verhalten oder gestanden, wäre vermeidbar gewesen. Aber hat halt nicht sollen sein. Und wir selber hatten nach vorne einige Torchancen, zwar nicht so hundertprozentige, mal Fernschüsse hauptsächlich knapp am Tor vorbei. Dann haben wir mal ein Tor gemacht, was dann abgepfiffen wurde aufgrund eines Handspiels. Das hätte dann 2-1 gestanden, aber wurde halt nicht anerkannt. Ja, und als der Gesamtfazit kann man sagen, Sennestadt souverän gewonnen. Wir haben alles probiert, wir haben unsere Lehren draus gezogen, wir wissen, woran wir noch arbeiten müssen, was wir verbessern müssen. Und jetzt konzentrieren wir uns auf das letzte Hinrundenspiel nächste Woche bei uns zu Hause gegen Holzpfosten Schwerte. Und ja, dann gucken wir mal. In dem Sinne nochmal Glückwunsch an Sennestadt.
Ja, das 8:0 gegen Mülheim. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir wieder 8:0 spielen konnten. Das haben wir aber auch unseren Torhütern zu verdanken, denn Mülheim hatte schon 2, 3 gute Tormöglichkeiten und vom Ergebnis auch hätte sich Mülheim vielleicht auch 1, 2 Tore verdient. Ansonsten eine relativ klare Angelegenheit über die größten Teile des Spiels. Ja, eine sehr einseitige Geschichte. Aber phasenweise haben wir auf jeden Fall noch einiges zu verbessern. Da gibt es auch Dinge, die mir nicht so gefallen haben. Aber gut, 8:0, wo soll ich mich beschweren? Wir freuen uns jetzt auf das letzte Spiel der Vorrunde in Bonn. Wollen da richtig Gas geben, damit wir mit diesem Vorsprung überwintern. Und ja, und auch nochmal Credits an Mülheim. Insgesamt der Verein vom Auftreten, eine echte Bereicherung für die Liga und auch jetzt vor Ort bei uns. Ich glaube, wenn die mit dieser Einstellung und ja auch mit diesem gewissen Enthusiasmus da weiter rangehen und dann, ich sag mal, nicht verlieren, sondern lernen, dann haben die gute Chancen, die Klasse zu halten.
Das waren die Statements der beiden Verantwortlichen, der beiden Vertreter der Vereine, die uns Rede und Antwort gestanden haben. Ja, was machen wir mit dem Spiel? Was machen wir aus Mülheimer Sicht mit dem Spiel? Wie würdest du es einschätzen?
Aus Mülheimer Sicht kann man zumindest vielleicht beim nächsten Mal Wert darauf legen, dass die Torlinientechnik zum Einsatz kommt. Nämlich das 1:0 durch Matic war schon ein ganz enges Ding. Der wurde vielleicht, aber wahrscheinlich war sogar mit vollem Umfang hinter der Torlinie, noch von einem Mülheimer geklärt, also es war schon echt eine enge Kiste, aber das Tor war letztlich nicht spielentscheidend, es war nur der Türöffner für den MCH, es war erwartungsgemäß. Also Sebastian Rauch sagt es ja auch gerade, sie haben keine Niederlage einstecken müssen, sondern man muss aus diesem Spiel einfach was mitnehmen, man muss daraus lernen, es war klar, dass man beim MCH mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts holt, es sei denn, es passiert ein Wunder und so war es dann am Ende auch. Man muss aber sagen zum PCF, sie sind in der Liga angekommen. Sie stehen aktuell auf einem Nicht-Abstiegsplatz, wenn auch nur über den direkten Vergleich, aber der zählt nun mal auch. Sie sind drin in der Liga, sie haben nicht nur Anschluss, sie sind punktgleich mit 2 weiteren Teams. Und ja, und jetzt geht's gegen die Holzpfosten aus Schwerte. Das ist ein Spiel, was durchaus aus der Sicht des PCF machbar ist. Na klar kann man auch verlieren, aber mit der Einstellung und mit dem Willen und ja, und mit der Motivation, die in dieser Mannschaft steckt und auch mit diesem erfahrenen Trainer, mit Jannis Karamitsos, haben sie alle mal das Zeug, gegen die Holzpfosten aus Schwerte 3 Punkte zu holen. Und das wäre natürlich eine Riesenbelohnung. Da könnte man relativ entspannt in die Weihnachtspause gehen. Und ganz kurz noch zum MCH. Die sind zum vierten Mal in der Saison ohne Gegentor geblieben. Das ist auch ein herausragender Wert. Und sie waren einfach in diesem Spiel auch zu gut für den MCH, für den PCF, sorry. Sie sind eine homogene Einheit. Das hat auch in diesem Spiel wieder gezeigt, dass eben 7 Spieler mit einer Torbeteiligung halt eben agiert haben. Und jetzt geht es gegen den Bonner SC. Und ja, da werden wahrscheinlich auch wieder 3 Punkte für den MCH fällig werden.
Du hast eben gesagt, sie haben gegen den MCH gewonnen. Also du hast im Grunde einen freudschen Versprecher drin gehabt. Können die sich nur selbst schlagen momentan?
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Aktuell können sie sich nur selber schlagen. Da hast du recht.
Also mal gucken, ob das tatsächlich dann so ist. Wir werden natürlich die weitere Entwicklung in der Futsal-Liga West verfolgen hier bei uns auf meinsportpodcast.de, euch am Futsal-Dienstag über die Spiele dort auf dem Laufenden halten und weiterhin natürlich auch die Beteiligten hören. Danke an alle, die mitgemacht haben. Danke an euch fürs Zuhören und danke an Heinz-Peter Effing für seine Expertise, seine Analysen zu den Spielen vom Wochenende.
Danke gleichfalls, Malte.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.